Ja, ein sehr schönes Danklied, was schon sehr oft gesungen worden ist. Und trotzdem sollte man sich das immer wieder neu vergegenwärtigen, dass es wichtig ist, dass wir danken. Dank und Dankbarkeit wird auch heute mein Thema sein. Ich habe euch etwas mitgebracht. Könnt ihr mir sagen, was ihr da so seht? Ein halbvolles Glas. Ja. Normalerweise erwartet man das auch immer, dass dann das gefragt wird, oder ein halbleeres Glas. Könnte man auch sagen. Ich wollte, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ich wollte eigentlich von euch wissen, wie schwer ist das? Mit Glas. Schätzt mal. 300 zum ersten, 250, genau Peter, es sind genau 250 Gramm, was hier das Glas ausmacht und das Wasser da drin. Aber das habe ich gefragt, weil man sonst immer nur fragt, ist das Glas halb leer oder halb voll. Deswegen habe ich gedacht, frag mal was anderes. Es geht mir wirklich auch um das halb leere Glas und das halb volle Glas. Viele sind einfach, sehen immer in dem, was ihnen begegnet, das Negative und sagen, das ist ein halb leeres Glas, nur die Hälfte drin. Andere sagen, es ist halb voll, das ist ja schon wunderbar. Dankbarkeit hat vor allem damit zu tun, dass ich Dinge aus der Perspektive Gottes sehe und dass ich auch positiv einfach manche Bereiche unseres Lebens dann auch so betrachte. Aus Jeremia 33 möchte ich einen Vers zitieren, Vers 11, danket dem Herrn Zebaoth, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ein sehr schönes Wort, das wir oft vor dem Essen als Gebet sprechen. Aber es ist manchmal wichtig, dass wir nicht nur ein Wort aus der Bibel herausnehmen und es dann betrachten und für verschiedene Dinge dann verwenden. Es ist auch wichtig, dass man darauf schaut, in welchem Zusammenhang steht das. Manchmal hat dann ein Wort eine ganz andere Bedeutung. Bei Geburtstagen und so weiter, da singen wir oft das Lied oder zitieren den Bibelvers, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasset uns froh und fröhlich sein. Das kommt aus dem Danklied der Deborah und ich muss darauf hinweisen, dass man da ein bisschen mit vorsichtig umgehen muss, denn das ist der Dank über eine gewonnene Schlacht, wo Tausende von Menschen ihr Leben verloren haben. Aus ihrer Perspektive des Gewinns kann man das verstehen. Aber es ist immer wichtig, dass man einen Vers auch in dem Zusammenhang sieht, in dem er steht. Und das wollen wir gleich auch tun. Vielleicht am Anfang ein bisschen über den Propheten Jeremia. Sein Name, Gott erhöht, ist schon ein Stück auch Programm. Programm seines Lebens gewesen. Er wurde sehr angefeindet, missachtet. Er wurde nicht anerkannt. Und seine einzige Anerkennung war die, dass Gott ihn anerkannte. Und in seinem Namen Gott erhöht, ist eigentlich dieses auch schon mit drin vorhanden. Und neben Jesaja und Ezekiel ist er einer der großen Schriftpropheten der hebräischen Bibel, unseres Alten Testaments. Und im Kanon des Alten Testaments steht sein Buch vor Ezekiel an zweiter Stelle der Prophetenbücher. Im Mittelalter wurde dann sein ganzes Buch in 52 Kapiteln unterteilt. Übrigens unser Neues Testament auch. Das war also zur Zeit des Paulus nicht in Kapiteln aufgeteilt. Auch noch nicht im 6., 7. und 8. Jahrhundert. Ich glaube, im 11. Jahrhundert hatte man dann die Kapiteleinteilung gemacht. In Jeremia 1, Vers 5 wird Jeremia als der Prophet der Völker vorgestellt. So eindeutig wie kein anderer Charakter des Alten Testaments trägt er diesen Titel. 31 Mal wird in dem Propheten Jeremia erwähnt, dass er der Prophet ist. Ein Grundgedanke ist, dass wenn Israel anderen Göttern folgt, Gott gegen sein auserwähltes Volk prozessiert und mit dem Verlust des Landes droht. Das ist seine Botschaft. Und die kommt natürlich nicht gut an. Ein Schlüsselwort seines Buches ist das Wort Lug, Trug und Verlogenheit. Nicht mehr das Recht Gottes bestimmte eine auf Solidarität gegründete Gemeinschaft, sondern Täuschung, Betrug und Gewinn prägten die Gesellschaft. Und daher trifft diese Kritik auch ganz besonders die damaligen Propheten, die angestellt waren, meistens vom König, der sie auch bezahlte, die Priester und die Könige. Und die Botschaft Jeremias ist, Unheil zu verkünden, wenn die Regierenden und das Volk nicht umkehren. Aber Jeremia verkündigte nicht nur Unheil, er verkündigte auch Heil. Und das Heil liegt darin, dass die Zeit des Unheils begrenzt ist, dass Gott auf Bestrafung verzichtet und Jerusalem zurückkehren darf zu Gott. Und kennzeichnend für das Wirken Jeremias war eben auch seine Auseinandersetzung mit den falschen Propheten. Die verkündigten den Priestern, den Königen und alle, die es hören wollten, die Dinge, die ihnen gefielen, die ihre Verlogenheit, ihren Betrug deckten, die einfach sagten, Gott ist damit einverstanden, dass ihr auch noch andere Götter habt neben Jahwe. Und die auch Aussagen machten für die Zukunft, die glorreich waren, die dem König sagten, es wird alles gut, es ist alles in Ordnung. Und Jeremia musste vom Wort Gottes her sagen, das ist nicht so, es ist nicht alles gut. Und wenn ihr so weiterläuft, wird das ein schlimmes Ende mit euch nehmen. Und er wurde für seine Haltung und für die Treue zu dem, was Gott gesagt hat, verfolgt, bestraft, geschlagen. Und die geschichtliche Überlieferung sagt auch, steht zwar nicht im Alten Testament, aber es ist in den Annalen verzeichnet, dass er dann ermordet worden ist. Ich lese uns, um einfach auch dieses Wort, danke dem Herrn Zebaoth, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich, im Zusammenhang zu sehen, die ersten Verse aus dem Propheten Jeremia 33. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang. Und sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben, und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. So spricht der Herr. An diesem Ort, von dem ihr sagt, es ist wüst, ohne Menschen und Vieh, in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems, die so verwüstet sind, dass niemand mehr darin ist, weder Mensch noch Vieh, wird man dennoch wieder hören den Jubel der Freude und der Wonne, die Stimme des Bräutigams und der Braut und die Stimme derer, die da sagen, danket dem Herrn Zebaoth, denn er ist freundlich. Und seine Güte währet ewiglich. Wenn sie Dankopfer bringen zum Hause des Herrn, denn ich will das Geschick des Landes wenden, dass ich es werde, wie es am Anfang war. Dass es werde, wie es am Anfang war, spricht der Herr. So spricht der Herr Zebaoth: An diesem Ort, der so wüst ist, dass weder Menschen noch Vieh drin sind, und in allen ihren Städten werden dennoch wieder Auen sein für die Hirten, die da Herden weiden. In den Städten auf dem Gebirge und in den Städten des Hügellandes und in den Städten des Südlandes, im Lande Benjamin und um Jerusalem her und in den Städten Judas sollen dennoch wieder die Herden gezählt aus- und einziehen, spricht der Herr. Seine Situation war die, dass das Volk Israel und die Führung des Volkes sich einfach von Gott abgewandt haben und er musste ihnen eigentlich ein Warnschild vorhalten. Und er verwies auf die mögliche Gefahr, dass der ganze Staat zerstört wird, und durch Nebukadnezar ist das dann auch passiert. Und trotzdem weist er darauf, dass dieses Unheil begrenzt ist. Und das ist wiederum das Heil. Und Jesaja hat das auch aufgegriffen und hat gesagt, ja, wir werden deportiert, weggebracht, aus dem Land herausgenommen. Das Land wird zerstört. Und dann unter Kyros hat das Land wieder den Aufschwung erhalten. Jerusalem wurde wieder aufgebaut. Und prophetische Aussagen haben ihre Bedeutung für die unmittelbare Zukunft, aber auch für die weitere Zukunft. Auch für Israel, das ja in diesen Tagen im Mittelpunkt des Weltgeschehens steht. Und wir Christen, wir müssen nicht alles, was in Israel zurzeit passiert, einfach gutheißen. Das wäre die falsche Einstellung dazu. Aber wir dürfen ganz bewusst um Frieden bitten. Vor allem aber dafür, dass das Heil, das Gott auch diesem Volk und uns und dieser Welt schenkt, dadurch ein gewährleistet ist, dass das Unheil irgendwie begrenzt ist. Und dafür dürfen wir beten, um Weisheit, um die Hilfe Gottes. Und die Propheten des Alten Testaments haben schon auf die nahe Zukunft und auf die weitere Zukunft hingewiesen. Jesaja insbesondere, wie er dann sagte, also wir werden zurückkehren aus Babylon. Wir werden wieder in Jerusalem sein. Wir werden wieder die Nähe Gottes spüren. Und gleichzeitig weist er darauf hin, in Jesaja 53 zum Beispiel, auf Jesus Christus, der kommen wird und der den Frieden schaffen wird für alle Menschen und der für alle Menschen das Heil bringt. Diese Propheten haben eine Aussage in die jetzige Situation des Propheten Jeremia an die Menschen, die Gott weglaufen und nicht das tun, was Gott möchte. Und wenn er davon spricht und sagt, das Unheil kommt, wenn ihr euch nicht umkehrt. Aber das Unheil ist begrenzt, weil Gott das Heil für uns Menschen will und für sein Volk will. Und dieses Heil ist in Jesus Christus Mensch geworden. Und wenn man das so im Hintergrund und im Hinterkopf hat, dann versteht man das auch, danke dem Herrn, Zebaoth. Herr der Herrscher, ein gewaltiger Gott, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Wir alle kennen das Sprichwort, Undank ist der Welt Lohn. Das ist so. Wir haben uns teilweise darauf eingestellt, dass man uns nicht dankt für das, was wir tun, was wir sagen, was wir leisten. Man hat schon eine Schutzmauer bei uns aufgebaut, dass wir sagen, es kann passieren, dass dir keiner Danke sagt. Lebt damit. Undank ist der Welt Lohn. Bedanken wir uns noch bei Menschen oder bei Gott, die uns in unserem Leben geholfen haben? Vieles sehen wir als selbstverständlich an. Soziologen sagen, das Wörtchen Danke ist ein sozialer Schmierstoff. Es kostet uns nichts und kann sehr viel Positives für das Zusammenleben mit anderen bewirken. Indem wir uns bedanken, erkennen wir die Leistung des anderen an. Wir vermitteln ihm, dass wir seinen Einsatz nicht nur für selbstverständlich halten. Danken drückt Respekt dem anderen gegenüber aus. Gerade in einer Partnerschaft zum Beispiel Und in der Liebe ist das Bedanken auch besonders wichtig. Dank und Respekt liegen hier eng beieinander. Auch in der Familie. Güthers Vater Paul lebte ja bei uns im Haus 4 Jahre lang. Und es verging eigentlich kein Tag, wo er nicht einfach mal sagte, vielen Dank. Und ich dachte, Papa, das hast du schon gestern gesagt. Ja, aber ich wollte mal sagen, vielen Dank. Ja. Dieses Danke bewirkt mehr als nur einfach sagen Dankeschön. Es ist auch eine Art von Respekt, von Zuneigung, von Anerkennung. Und bei dem Empfänger bewirkt das Wörtchen Danke, dass sich der Empfänger ernst genommen fühlt. Er erfährt, dass seine Bemühungen honoriert werden. Das Gleichgewicht von Geben und Nehmen bleibt bewahrt. Für uns selbst hat das Bedanken ebenfalls positive Auswirkungen. Wir machen uns zum Beispiel dadurch bewusst, dass wir andere Menschen brauchen. Ihr Wohlwollen, ihr Verstehen, ihr Helfen und Mitdenken. Und das ist gut so. Wir brauchen einander. Darum bin ich so froh über einen freundlichen und gütigen Gott. Der einen, der auch das immer ist, wie das Wetter auch wird. Auch wie ich mich gerade fühle, ist er gütig und freundlich. Auch was ich getan habe und was so furchtbar schiefgelaufen ist in meinem Leben, er ist freundlich und gütig und seine Güte währet ewiglich, also immer. Unvorstellbar, aber wahr. Und das gilt mir und das gilt uns allen. Ein Wörtchen, was genauso wichtig ist wie Freundlichkeit und Güte, ist das Wort Danke. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Und wenn ich auf mein Leben schaue, ist es doch so, trotz mancher schweren Dinge, geprägt von den Spuren seiner Güte, für uns ist und sollte das Danken zur Faustregel unseres Lebens werden. Jesus selbst hatte mal ein Erlebnis, das in Lukas 17 wiedergegeben wurde, und ich lese es uns mal kurz vor. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von ferne. Und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. 10 werden geheilt. Ein Einzelner kommt zurück, um sich zu bedanken. Das ist schwer zu verstehen. Aber ich könnte fast mir vorstellen, dass in unserer heutigen Gesellschaft die Statistik nicht anders aussieht. Wenn so etwas Großartiges passiert, geheilt zu werden nach schlimmer Krankheit, befreit zu werden aus aussichtsloser Lage, da muss man dem doch danken, der das Wunder vollbracht hat. Aber nur einer von den 10 tut, was sich eben dann gehört. Und der ist ausgerechnet nicht einer von dem Volk Israel, sondern einer aus Samarien, ein Fremder, jemand, der nicht den gleichen Glauben in Anführungszeichen dann teilt. Sind nicht 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Fragt Jesus enttäuscht. Undank ist der Welt Lohn. Aber wir haben auch gelernt, ohne diesen Dank auszukommen. Dankbarkeit ist nicht nur Herzensgefühl, sie muss auch ausgedrückt werden. Ja, Dankbarkeit kann nur ein Herzensgefühl werden, wenn sie auch bewusst ausgesprochen wird. Wenn du etwas geschenkt bekommst, sagst du Danke. Eine Mutter ist mal mit ihrer Tochter 3 Jahre im Einkaufsladen gewesen und fuhr mit dem Wagen umher und sie kamen dann auch an die Fleischtheke und die Tochter, die 3-Jährige, suchte schon die Augen der Verkäuferin und irgendwann fragte sie dann, möchtest du eine Scheibe Wurst? Und sie sagt, ja. Bekam sie die Scheibe Wurst und die Mutter dann. Und, was sagt man? Die Tochter, noch eine. Man erwartet von uns, dass wir uns bedanken. Dass wir Danke sagen für das, was wir bekommen. Was unserem Guten widerfährt, wird stärkende Wegzehrung für das Leben eben durch den Dank. Zurück zu den 10 Aussätzigen. Die Erfahrung der Hilfe, die Rettung aus der Not müssen in eine Haltung der Dankbarkeit münden. Das meiste, was wir von Jugend an erleben, gehört in die Haltung der Dankbarkeit. Denn das meiste im Leben verdanken wir anderen und Gott. Auch die Geltung des sogenannten Generationenvertrages lebt von dieser Erkenntnis des Dankes. Es sträubt sich bei mir ein bisschen, als ich einen Jungpolitiker mal hörte, der einfach diesen Vertrag auflösen wollte und diesen gebotenen Fortschritt dann als soziale Politik anpreisen wollte. Er scheint vergessen zu haben, wer aufgekommen ist für seine Erziehung, für seine Schulbildung, für sein Studium, für die Infrastruktur der heutigen Wirtschaft. Das ist die Generation, die gearbeitet hat, als er aufwuchs. Wer ein langes Arbeitsleben mit seinen Steuern und Beiträgen für das Gemeinwesen gesorgt hat, darf im Alter nicht fallen gelassen werden. Danke zu sagen, ist in der Familie wichtig. Danke zu sagen, ist in der Beziehung zu Gott wichtig. Danke Gott gegenüber auszudrücken, ist genauso wichtig, wie auch ihn zu loben und ihn zu ehren und ihn zu preisen. Wofür darf ich dankbar sein? Ich darf dankbar sein für Gottes Schutz, für seine Vergebung, für den Frieden, den er schenkt. In 4. Mose 6, 24 lesen wir, einen sehr bekannten Vers, den wir oft auch am Ende eines Gottesdienstes miteinander beten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Und hier kommt das zum Ausdruck, in diesem Segenswort, dass Gott unser Schutz ist. Für die Vergebung gesorgt hat und uns den Frieden gibt. Und das darf uns dankbar stellen. Dankbar diesem Gott gegenüber. Der Herr segne dich und er behüte dich. Im Hintergrund steht das Bild des Hirten, der für seine Herde da ist. Und wir denken auch da ganz bewusst am Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Da ist von grünen Auen und frischem Wasser die Rede, aber auch von dem finsteren Tal und vom Unglück. Aber in der Mitte des Psalms steht ein ganz wichtiger Satz. Du bist bei mir. Wenn es mir nicht gut geht und wenn es mir gut geht. Das ist die Achse, um die der Psalm schwingt. Gottes Nähe umhüllt mich, versorgt mich, führt mich, bewahrt mich und schützt mich. Er geleitet mich sogar durch die dunklen Schluchten des Todes, bringt mich endlich nach Hause. Der zweite Aspekt ist die Vergebung. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Wenn Gott freundlich und gütig ist, dann hat er zum Beispiel in dem Wort Güte einen der Schlüsselbegriffe genommen, die seine Bündnistreue zum Ausdruck bringen. Das, was ich verheißen habe, ist wahr und gilt. Und so auch die Vergebung. Und so auch seine Gnade. Und das hebräische Wort für gnädig sein hängt mit sich herabneigen zusammen. Und das passt zu dem leuchtenden Angesicht Gottes, aus dem seine Liebe im Sinne der Gnade leuchtet. Während Segen auch äußerlich irdisch verstanden werden kann, ist Gnade ein geistlicher Begriff im Sinne der Vergebung, der Schuld, der Vergebung der Schuld und des Friedens mit Gott. Dieser Segen wurde zuerst in der Stiftshütte und später im Tempel erteilt. Beides Orte der Versöhnung des Menschen mit Gott. Und für Christen, die durch das Opfer von Jesus Christus Vergebung ihrer Sünde und Gottes Gnade erfahren haben, erfüllt sich diese Zusage aus dem Alten Testament besonders beeindruckend und beglückend. Und der dritte Aspekt, das ist der Friede. Und der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Für das deutsche Wort Frieden steht im Hebräischen Shalom. Das Wort stammt aus der Wurzel genug haben, zufrieden sein. Im deutschen Wort zufrieden steckt ja auch das Wort Frieden. Shalom bedeutet genug haben, unversehrt sein, heil sein, Wohlbefinden oder Wohlsein. Shalom beschreibt nicht nur den Gegensatz von Krieg. Shalom ist ein ganzheitlicher Begriff, er betrifft den ganzen Menschen. Und Shalom bezeichnet eine elementare Größe menschlichen Lebens. Es ist heute ein Begrüßungswort der Juden untereinander. Shalom. Und am Freitag sagt man Shabbat Shalom, weil Sabbat ist. Shalom ist ein Raum, in dem ich atmen kann, aufatmen kann, in dem es mir gut geht. In Shalom bedeutet Frieden in dem umfassenden Sinne. Einmal theologisch, Frieden zwischen Gott und dem Menschen und beschreibt die Aufhebung der unendlichen Distanz zwischen Gott und mir aufgrund der Vergebung von Sünde und Schuld. Ich darf Gott wieder nahe sein, Vater zu ihm sagen. Wie Paulus sagt, Papa, Vati. Und dieser Friede ist persönlich. Er ist in mir selbst und mit mir selbst. Ich habe Frieden mit mir selbst, aber auch mit Gott. Und das schenkt Gott. Und dafür darf ich ihm danken. Ich darf ihm danken für einen sozialen Frieden in der Familie, mit meinem Ehepartner, mit den Kindern, mit den Verwandten, meinen Nachbarn, den Arbeitskollegen, in der Gemeinde und auch in den Beziehungen der Menschen um mich herum. Selbst schaffen wir diesen Frieden nicht. Aber Gott schenkt uns durch seinen Heiligen Geist, dass wir ihn nicht nur erleben, sondern auch weitergeben können. Er gehört zu der Frucht des Geistes in Galater 5,22. Dazu ein Zitat des Theologen Karl Hilti: Es ist nicht das Größte, Segen zu haben, sondern ein Segen zu sein. Es ist nicht das Größte, Segen zu haben, sondern ein Segen zu sein. Schöne Bilder, aber das alles nur Vergleiche, die aus unserem vierdimensionalen Welt eben stammen. Gott ist für uns unsichtbar und unfassbar, unendlich fern, aber auch ebenso tröstlich nah. Und er möchte uns segnen. Und dafür dürfen wir ihm danken. Weil er uns segnet durch seinen Schutz. Weil er uns segnet durch die Vergebung. Weil er uns segnet durch den Frieden, den er uns gibt. Amen.